Herzlich willkommen, schön, dass du live hier bist, ja. Richtig cool, dass sich einige entschieden haben, einige getraut haben. Ihr seht gut aus, trotz Maske, ja, also das spricht absolut für euch, ne. Und wir wollen auch Hallo sagen an alle, die im Livestream uns zugeschaltet sind. Richtig cool, dass ihr zu Hause auch am Start seid, an diesem Gottesdienst teilnehmt. Vielleicht sind ein paar Leute da, die nicht mal in Pforzheim sitzen, sondern irgendwo anders in Deutschland. Richtig schön, dass ihr einfach Teil von unserem Gottesdienst seid. Ich habe gehofft, dass jemand dieses Mikrofon noch wegräumen wird für mich, aber das kriege ich notfalls auch selber hin. Müssen wir halt nachher wieder hinmachen. Genau, danke dir. Ja, hey, wir sind begeistert, dass wir wieder gemeinsam durchstarten können und wir sind gar nicht so weit weg von Pfingsten, oder? Ist euch das aufgefallen? Also die meisten denken wir so im Ferienmodus, zumindest wenn du Familienvater bist, ja? Wann ist die nächste Gelegenheit, wo ich meine Kinder zu meinen Schwiegereltern abschieben kann? Nein, so denke ich natürlich nicht. Aber als Eltern, du weißt, Ferien sind ein bisschen leichter, vor allem wenn du gerade zu Hause die Kinder unterrichten musst. Und deswegen ist uns klar, Pfingsten steht irgendwie vor der Haustür, aber Pfingsten ist eigentlich das biblische Fest, wo es um den Heiligen Geist geht. Und deswegen wollen wir so in eine kurze Mini-Predigtserie einsteigen, wo es um den Heiligen Geist geht. Wir haben sie 3D genannt, weil wir glauben, wenn wir den Heiligen Geist nicht berücksichtigen, dann fehlen wesentliche Aspekte von unserem Leben als Christen. Ja? Das ist wie wenn du einen Film nur in 2D schaust. Es ist auch nett, aber es ist auch cool, wenn du in so einem Actionfilm sitzt im Kino und es fliegen irgendwelche Sachen auf dich zu und du erschrickst dich fast. Ja, das ist halt viel lebendiger, viel echter und es wäre auch komisch, wenn wir alle nur eindimensional werden und wenn wir Farbe sozusagen rausnehmen würden aus unserem Leben oder Duft oder was auch immer, ja. Wir wollen diese ganzen Sinne, wir wollen leben mit allen Sinnen und ich glaube auch im christlichen Leben ist es gut, wenn wir mit allen Sinnen leben und da gehört der Heilige Geist unbedingt dazu. Und ich will euch mit in so eine kleine Geschichte mit reinnehmen. Ihr braucht jetzt ein bisschen Fantasie, ihr müsst euch auf eine Situation mal einlassen, euch etwas vorstellen, okay? Stellen wir uns mal gemeinsam vor, wir sind auf einer Hochzeit, oder? Es ist so im Familienkreis, alle sind irgendwie da, auch irgendwelche Cousins und Cousinen dritten und vierten und fünften und achten Grades, die man schon seit Jahrzehnten nicht mehr gesehen hat. Aber jetzt ist alles in dieser Festhalle versammelt und die Leute begrüßen sich und man tauscht die Namen aus, man fragt, wer warst du nochmal und so weiter. Und plötzlich fällt dir so auf dieser Hochzeit eine ältere Dame auf, ja, die überall zu allen Leuten rennt, alle Leute umarmt und drückt und überschwänglich begrüßt. Und du fängst so langsam an, dich zu fragen, sag mal, wer ist diese Frau überhaupt, ja? Ich habe die noch nie gesehen, aber die ist so vehement und mit allen Leuten am Kuscheln und am Begrüßen, wie wenn sie jeden kennen würde, ja, bei jedem Cousin und jeder Cousine schon Baby gesittet hätte, aber du hast die noch nie gesehen. Also fängst du an, deine Mama zu fragen, sag mal, Mama, wer ist denn das? Und Mama kennt die Frau nicht und du denkst, okay, das kann eigentlich nicht sein. Dann fragst du Tante Ilse und Tante Ilse, die kennt nicht nur jeden in der Verwandtschaft, ja, die kennt im Grunde jeden auf der Welt. Ja, und Tante Ilse sagt, habe ich noch nie gesehen, die Frau. Und plötzlich kommt die irgendwann zu dir und sie umarmt dich und sagt, nehmen wir mal mich als Beispiel. Michael, so schön, dich zu sehen. Was bist du groß geworden? Ein bisschen dick auch und so. Und du denkst dir, entschuldigen Sie mal, ich kenne sie nicht. Wer sind sie denn? Ich habe sie noch nie gesehen. Und sie sagt, ich bin die Tante Ursel. Und weißt du, was an diesem Bild komisch ist? Also du würdest schon erwarten, dass irgendwer in deiner Verwandtschaft jemanden kennt, der behauptet, mit dir verwandt zu sein, oder? Und wenn das nicht der Fall ist und du auch darüber hinaus diese Person noch nie gesehen hast, dann kommt dir das mit Sicherheit komisch vor. Und ich habe das Gefühl, dass wir manchmal genauso sind als Christen, wenn es um den Heiligen Geist geht. Ja? Vater im Himmel, damit können wir was anfangen. Das ist ein Bild, das kennt jeder aus der Familie. Jeder hat irgendwie einen Vater und jeder kennt zumindest jemand, der einen Vater hat, ja, oder ganz viele sind selber Väter. Und du kannst auch mit dem Bild von Jesus als dem Sohn was anfangen. Das ist so ein menschliches Bild, oder? Aber Heiliger Geist, was soll das überhaupt sein? Und überhaupt, wenn wir so ins Alte Testament gucken, wie alles in der Bibel angefangen hat, da wird doch kaum vom Heiligen Geist geredet, oder? Also was sollen wir mit dieser Person anfangen? Oh, ich muss ganz kurz meinen Drücker holen, es tut mir leid. Ja, und ich glaube, das ist ein großes Missverständnis, warum viele Christen sagen, hey, mit dem Heiligen Geist kann ich nicht viel anfangen. Und ich möchte euch heute beweisen, dass das absolut auch nicht wahr ist. Der Heilige Geist ist von Anfang an in der Bibel da und er ist von Anfang an in der Bibel zentral. Ich würde sogar noch weitergehen und sagen, er ist das zentrale Thema der ganzen Bibel. Und das werden wir uns jetzt mal genau anschauen. Der Heilige Geist ist nämlich, das ist meine erste Sache, die ich behaupte, der Heilige Geist ist die Gegenwart Gottes. Ein Satz, den alle Leute, die schon länger in dieser Gemeinde sind, schon ganz oft von mir gehört haben. Eigentlich sobald das Wort Heiliger Geist fällt, sage ich auch, der Heilige Geist ist die Gegenwart Gottes. Aber ich will euch noch mal kurz mit hineinnehmen, was das heißt. Und zwar gehen wir mal in den ersten Bibelvers hinein. König David, ja, der hat ja einmal in seinem Leben, nein, eigentlich mehrere Male, er hat eigentlich zweimal richtig Mist gebaut. Aber das eine Male ist uns allen so im Gedächtnis ein Stück weit, ja. Da ist er fremdgegangen mit einer Frau, die nicht seine Frau war. Und um irgendwie das Fass noch zum Überlaufen zu bringen, hat er dann ihren Mann auch noch erledigen lassen, damit er davongekommen ist mit diesem Verbrechen. Ja? Und irgendwann konfrontiert ihn Gott durch einen Propheten, den er zu ihm schickt und sagt, hey, so geht das nicht. Weißt du, und David ist doppelt schuldig geworden vor Gott, nämlich einmal, weil das natürlich einfach Sünde ist, untreu zu sein. Und natürlich ist Mordsünde. Das ist eine krasse Sünde. Das ist etwas, was krasse Auswirkungen hat. Da wird ein Menschenleben genommen. Aber darüber hinaus war er als König das absolute Vorbild für das ganze Volk. Und das hat Gott auch von ihm erwartet. Und auch darin ist er absolut schuldig geworden. Und dann konfrontiert ihn Gott damit und dann fängt David an zu beten. Er macht das richtig, was sein Vorgänger nicht richtig gemacht hat. Er tut Buße, er kehrt um. Er sagt, Gott, es tut mir leid. Gott, jetzt spätestens in diesem Moment verstehe ich, was für ein Drecksack ich war. Und da gehen wir mal rein in dieses Gebet, Psalm 51, 13. Und da betet David, verstoße mich nicht aus deiner Gegenwart. Und dann geht's weiter. Das ist eigentlich ein Parallelismus. Zwei Aussagen, die zusammengehören, die sich gegenseitig erklären. Und er sagt, und nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir. Warum nämlich? Weil es dasselbe ist, aus der Gegenwart Gottes verstoßen zu werden und den Heiligen Geist nicht mehr im eigenen Leben zu haben. Wenn Gott in deinem Leben ist, wenn Gottes Gegenwart in deinem Leben ist, dann bedeutet das, dass der Heilige Geist in deinem Leben ist. Wenn der Heilige Geist nicht in deinem Leben ist, dann ist Gott nicht in deinem Leben. Es ist ganz wichtig, das zu verstehen. Und in Jesaja 63, 9 bis 10, das ist eigentlich immer mit für mich die wichtigste Bibelstelle bei dem Thema, lesen wir Folgendes. Da blickt der Prophet Jesaja eigentlich zurück auf die Zeit, wo Gott eigentlich Israel aus der Gefangenschaft in Ägypten befreit hat. Das kennen vielleicht viele von diesem Film, der Prinz von Ägypten, ja, oder die 10 Gebote, der ganz alte Klassiker für Leute, die schon länger auf dieser Erde sind. Und der Prophet schaut auf diese Situation zurück und er sagt Folgendes. Er sagt, nicht ein Engel und nicht ein Bote Gottes, ja, sondern sein Angesicht, man könnte auch sagen, er selbst, seine Gegenwart half ihnen. Das heißt, der mit ihnen in der Wüste war, und da werden ja Bilder benutzt, die Wolke des Herrn und so weiter und so fort, die Feuersäule, ja, das ist offensichtlich Gott selbst gewesen, sagt Jesaja hier. Und dann geht's weiter. Er erlöste sie, weil er sie liebte und Erbarmen mit ihnen hatte. Er nahm sie auf und trug sie alle Zeit von alters her. Aber sie waren widerspenstig, die waren rebellisch, die kämpften gegen Gott. Und dann heißt es, sie betrübten seinen Heiligen Geist. Darum war er ihr Feind und er stritt, er kämpfte gegen sie. Und auch hier werden wieder zwei Dinge synonym gesetzt. Ja? Es wird auf unterschiedliche Art und Weise von derselben Sache gesprochen. Sein Angesicht und sein Heiliger Geist ist dasselbe. Es war sein Angesicht, seine Gegenwart, die mit ihnen war, und es war sein Heiliger Geist, den sie betrübt haben. Versteht ihr? Weil das eben hier auch wieder dieselbe Sache ist. Und das ist ganz wichtig zu wissen. Wir gehen dann nochmal weiter rein in 2. Mose 33. Da befinden wir uns jetzt mitten in dieser Zeit, wo Israel war aus Ägypten raus und sie haben sich am Berg Sinai versammelt. Und dann ist Gott ihnen begegnet. Gott kommt auf diesen Berg in der Wüste herab. Seine Gegenwart erfüllt diesen Berg. Das ganze Volk musste sich tagelang darauf vorbereiten, weil Gott gesagt hat, ich bin so heilig, wenn ihr diesen Berg berühren werdet, werdet ihr sterben. Nicht, weil ich euch nicht mag, sondern weil ich so anders bin, weil ich vollkommen bin, weil ich so herrlich bin. Das geht nicht, dass ihr als Menschen mich da berührt und in meine Nähe kommt. Absolut krass. Und nur Mose darf auf diesen Berg gehen, darf in der Nähe Gottes sein. Und dann sagt Gott eigentlich, hey, jetzt will ich euch Gebote geben und Ordnungen für den Gottesdienst, damit ich in eurer Nähe sein kann. Damit etwas möglich wird, was eigentlich unmöglich ist, dass ich bei euch sein kann. Und dann, vielleicht kennen einige die Geschichte, während Mose oben ist, sagen die Jungs da unten, ja, ey, wir brauchen jetzt Götter, die wir anfassen und sehen können. Und sie machen sich goldene Kälber und tanzen da unten wie wild rum, machen ihre heilige, fromme Disco da, ja, die aber mit Gott nichts zu tun hat. Und Mose irgendwann kommt runter und er wird zornig, er erledigt die erste Version der 10 Gebote direkt irgendwie auf dem nächsten Stein, den er findet. Und Gott ist auch zornig und sagt, Gott sagt, hey, Ich werde nicht mehr mit euch sein. Ey, maximal werde ich noch einen Engel mit euch schicken. Und Mose sagt, nein, das geht nicht. Wenn nicht deine Gegenwart weiter mit uns ist, dann gehe ich auch nirgendwo mehr hin. Und dann sagt Gott, okay. Und jetzt springen wir hier rein in den nächsten Bibelvers, 2. Mose 33, 19 bis 20. Mose sagt, das reicht mir aber noch nicht, Gott. Ich will nicht nur, dass deine Gegenwart mit uns ist, ich möchte irgendwie noch eine besondere Begegnung mit dir haben. Und dann sagt er, oder wir lesen hier, doch Mose hatte noch eine weitere Bitte. Er sagte, lass mich deine Herrlichkeit sehen. Krass. Weißt du, ich glaube, Gott liebt es manchmal, wenn wir so richtig unverschämt Sehnsucht nach ihm haben. Uns leidenschaftlich nach ihm ausstrecken. Einfach mal sagen, Gott, ich will deine Herrlichkeit sehen. Gott, ich will dies, Gott, ich will das. Hey, nein sagen kann er ja immer noch. Aber sag doch erstmal, dass du was willst. Weißt du, ich glaube, Gottes größtes Problem sind Menschen, Christen, Leute, die ihm nachfolgen. Die wollen ihn gar nicht. Die haben überhaupt keine Sehnsucht danach, dass er bestimmte Dinge tut in ihrem Leben. Ich glaube, Passivität ist Gottes größtes Problem. Und dann antwortet Gott, der Herr antwortete, ich will meine Güte, wir merken immer wieder, es sind lauter austauschbare Begriffe, Herrlichkeit, Güte, Angesicht und so weiter. Ne? Ich will meine Güte an dir vorüberziehen lassen und will meinen Namen, der Herr, Jahwe, vor dir ausrufen. Und dann sagt er, ich schenke meine Gnade und mein Erbarmen, wem ich will. Nach dem Motto, du hast kein Recht darauf, dass ich dir jetzt begegne, aber ich will. Und dann sagt er, mein Angesicht, wieder ein anderer Begriff jetzt, aber es meint eben alles das Gleiche. Meine Gegenwart kannst du nicht sehen, denn jeder Mensch, der mich sieht, muss sterben. Ich glaube, das ist immer wieder so wichtig auch zu verstehen, wer Gott ist. Er ist der total andere, der Heilige. Es ist eigentlich unmöglich, ihm nahe zu kommen. Viel mehr noch deswegen, weil wir Menschen alle Dreck am Stecken haben. Aber auch an sich. Wir sind eigentlich nicht gemacht, so in unserem menschlichen Zustand, in den wir hineingefallen sind, sage ich mal, dass wir in der Gegenwart Gottes uns aufhalten können. Aber hier merken wir auch wieder, die Herrlichkeit Gottes ist dasselbe wie sein Angesicht. Und vorher haben wir gelernt, sein Angesicht, seine Gegenwart ist dasselbe wie der Heilige Geist. So, und wenn du jetzt mal allein das 2. bis 4. Buch Mose liest, dann wirst du feststellen, dass es andauernd um die Gegenwart Gottes geht. Ja? Überall, wo in der Wüste, wo Israel unterwegs ist, was passiert, wo Gott im Zelt der Begegnung auftaucht, wo Gott zu Mose redet und so weiter, überall seine Herrlichkeit, sein Angesicht und so weiter und so fort. Und was bedeutet das? Gott war die ganze Zeit bei seinem Volk durch seinen Heiligen Geist. Und ihr Lieben, jetzt sind wir im Zentrum dessen, worum es Gott immer geht, wenn er an Menschen denkt. Gottes Plan A mit den Menschen ist ein ganz simpler. Er möchte mit den Menschen zusammen sein. Er möchte bei uns sein. Das ist der Grund, warum er uns geschaffen hat. Hey, nichts in uns konnte ihn davon überzeugen, uns zu schaffen, denn er musste uns ja erst schaffen. Wir waren ja gar nicht da. Wir konnten ja gar nichts tun für ihn, denn wir waren ja davon abhängig, dass er uns erstmal macht. Er wollte einfach bei uns sein, das war der Punkt. Er wollte seine Liebe, seine Herrlichkeit mit uns teilen. Weißt du, dieser Garten Eden, von dem wir in den ersten Kapiteln der Bibel lesen, ist eigentlich der erste Tempel. Ist eigentlich der erste Palast Gottes, in dem die Menschen als seine Könige mit ihm über die Erde herrschen sollten, bei ihm sein sollten. Und dann merken wir, wie sich das Thema durchzieht. Im 3. Kapitel der Bibel verlieren die Menschen die Gegenwart Gottes, weil sie Gott nicht vertrauen, weil sie Gottes Geboten nicht gehorsam sind. Sie werden von ihm getrennt. Sie verlieren seine Gegenwart. Und dann ist das gesamte Thema der Bibel, vom 3. Buch Mose bis Offenbarung 22, dass diese Gegenwart Gottes wiederhergestellt wird. Und zwar durch Gott selbst. Nur er kann das tun. Und das finde ich so spannend. Das war der Grund, warum Gott Israel an diesem Berg Sinai begegnet und warum er ihnen Gebote gegeben hat für den Gottesdienst, für das Zusammenleben und so weiter. Weil er sagte, wenn ihr euch daran haltet, dann kann ich zumindest in einer abgeschwächten Form bei euch sein. Das war der Gedanke. Gott wollte wieder bei den Menschen sein. Und deswegen lesen wir dann auch, nachdem alle Vorbereitungen abgeschlossen sind am Berg Sinai, in 2. Mose 40 heißt es dann, da bedeckte die Wolke, das ist wieder die Gegenwart Gottes, ein anderes Wort dafür, das Zelt der Begegnung und die Herrlichkeit des Herrn, wieder ein anderes Wort, erfüllte die Wohnung. Dieses Zelt der Begegnung war so der Vorläufer von einem Tempel, kann man sagen. Ja? Und da wollte Gott erstmal wohnen. Und dann heißt es, und Mose konnte nicht in das Zelt der Begegnung hineingehen, denn die Wolke hatte sich darauf niedergelassen und die Herrlichkeit des Herrn erfüllte die Wohnung. Das war so krass, die Gegenwart Gottes war so herrlich, so gewaltig, so schön. Mose hat es nicht ausgehalten, es war zu viel. Und dann gehen wir weiter. Später baut Salomo, der Sohn Davids, Gott einen Tempel. Und dann gibt es auch wieder da alle möglichen Vorbereitungen, bis Gottesdienst möglich ist. Und auch dann heißt es wieder, 1. Könige 8, 10 bis 11, als die Priester aus dem Heiligtum heraustraten, Vorbereitungen waren abgeschlossen, ja, erfüllte eine Wolke. Es war dieselbe Wolke wie in der Wüste. Es war Gottes Gegenwart. Das Haus des Herrn. Und die Priester, wieder wie bei Mose, konnten deswegen ihren Dienst nicht fortsetzen, denn die Herrlichkeit des Herrn war im Haus des Herrn gegenwärtig. Das ist der Grund, warum es den Tempel gab. Gott wollte bei seinem Volk sein. Und dann klappt das, passiert eigentlich dem Volk Gottes Israel dasselbe, was den ersten Menschen im Garten Eden passiert ist. Sie verlieren die Gegenwart Gottes. Sie tun so sehr das Gegenteil von dem, was Gott will. Sie misstrauen ihm. Sie haben andere Götter, andere Prioritäten in ihrem Leben. Sie sind absolut rebellisch gegenüber dem, was Gott ihnen als Auftrag gegeben hat. Dass sie wiederum auch als Volk Israel Gottes Herrlichkeit verlieren. Das ist das Thema vom Buch Hesekiel, das letzte große prophetische Buch im Alten Testament. Groß meine ich deswegen, weil es sehr viele Kapitel hat. Ja? Und da erfahren wir dann in Kapitel 10, da heißt es in Vers 18, dann bewegte sich die Herrlichkeit des Herrn, und jetzt kommt's, von der Tür des Tempels weg. Und blieb über den Cherubim, das sind Engelwesen, Gottes ganze Gegenwart wird da beschrieben in vielen krassen Farben, über den Cherubim stehen. Aber das Wesentliche ist, in Hesekiel 10 sieht der Mann Gottes, Hesekiel, Gottes Prophet, wie Gott sich zurückzieht aus seinem Tempel und sagt, hey, ihr seid so daneben, ihr führt so sehr ein anderes Leben als das, was ich will, als das, was ich als Volk Gottes für euch eigentlich geplant habe. Ich kann nicht mehr bei euch sein. Und es ist ein dramatischer Punkt in der Geschichte Israels. Gott verlässt seinen Tempel. Und dann gibt es aber Hesekiel 40 bis 48, wo in Bildern beschrieben wird, dass irgendwann eine Zeit kommt, wo Gott wieder bei seinem Volk sein wird. Wird beschrieben, dass ein neuer Tempel da sein wird. Dieser Tempel wird auf so eine komische Art und Weise beschrieben, dass du merkst, das kann eigentlich nicht ein ganz normaler Tempel sein. Und wir merken dann, da vermischen sich bestimmte Dinge, da vermischen sich Bilder, da ist das, was Gott mit seinem Volk Israel vorhat, was Gott aber auch mit der Gemeinde, mit der Kirche dann später vorhat, was Gott aber auch in Bezug auf die Ewigkeit vorhat. All das vermischt sich in diesen Kapiteln und ist relativ komplex. Aber eine Sache wird deutlich, Gott kommt wieder zurück, um bei den Menschen zu leben. Und dann lesen wir in Hesekiel 43, 4 bis 5, da bekommt Hesekiel so eine Vision, so ein Bild vor seinen inneren Augen, dass er sieht, und die Herrlichkeit des Herrn zog durch das Osttor in den Tempel ein. Gott ist wieder da. Und da hob der Geist, heißt es weiter, mich empor, sagt Hesekiel, und brachte mich in den inneren Vorhof. Und dann wieder die Herrlichkeit des Herrn erfüllte den Tempel. Und so könnten wir jetzt weitermachen. Jedenfalls lesen wir in Offenbarung 21 im vorletzten Kapitel der Bibel, dass Gott sagt, es ist kein Tempel mehr nötig, denn ich selbst werde mitten unter meinem Volk, mitten unter den Menschen leben. Also ich glaube, es ist so wichtig zu verstehen, dass der Heilige Geist nicht die völlig unbekannte Tante Ursel ist, die noch nie jemand gesehen hat, von der noch nie jemand gehört hat, sondern dass es Gottes Gegenwart ist, die im Zentrum steht von dem, was Gott eigentlich tun will mit den Menschen. Er will einfach nah sein, er will einfach da sein. Er will uns prägen, er will unsere Persönlichkeit zum Blühen bringen. Das ist, was er will von Anfang an. Und das ist der Plan, den er nicht loslässt und den er wieder umsetzen wird. Und das ist der Heilige Geist. Ich will dich ermutigen, dass du das Alte Testament mit ganz neuen Augen liest und sagst, ja, der Heilige Geist war immer da. Ja? Übrigens auch schon beim Schöpfungsbericht heißt es ja, der Heilige Geist brütete über den Wassern. Das heißt so viel wie, dass er quasi, kreative Schöpfungsenergie vorbereitet, würde ich jetzt mal sagen, sowas in der Richtung irgendwie. Ja? Und das tut der Heilige Geist übrigens immer. Der brütet über deinem Leben, über meinem Leben, der hat immer was vor. Die Frage ist, darf er? Wir gehen mal weiter. Der Heilige Geist ist die Gegenwart Gottes, war mein erster Gedanke. Und ich will nur noch einen zweiten Gedanken heute mit euch teilen. Ich wollte eigentlich drei, habe gemerkt, es wird zu lang. Einen weiteren Gedanken. Dass der Heilige Geist Gott ist, werde ich jetzt bewusst mal ausklammern, weil es eigentlich so eindeutig ist. Alles, was über Gott gesagt wird, wird auch über den Heiligen Geist gesagt. Wenn du willst, schicke ich dir da Bibelstellen. Das ist so krass. Und dann haben wir immer wieder Bilder, wo immer wieder Verse in der Bibel, wo beschrieben wird, dass gleichzeitig der Vater, der Sohn, der Heilige Geist wirken. Ja? Das heißt, du kannst dir nicht einfach in eins setzen. Was das auch immer bedeutet, Trinität, Dreieinigkeit, hochkompliziert, keiner versteht es, aber schon Augustinus hat gesagt, wenn du es begreifst, dann ist es nicht Gott. Und ich glaube, so ist es. Ja, wenn du versuchst, Gott mit menschlichen Bildern einzufangen, wirst du immer scheitern. Wenn du es nicht kannst, dann bist du auf einem guten Weg. Ja, da bist du auf einem guten Weg. Da hast du es wahrscheinlich mit Gott zu tun. Aber ich will darüber reden, dass der Heilige Geist eine Person ist. Weil meine Grundthese ist, wir wissen vielleicht oder ahnen vielleicht, dass der Heilige Geist eine Person ist, aber die meisten Christen behandeln ihn wie eine Sache. Aber der Heilige Geist ist eine Person. Ich will euch das ganz kurz beweisen. Apostelgeschichte 13,2, da sind Leute in der Gemeinde und die beten, strecken sich nach Gott aus. Und dann heißt es plötzlich, als diese Männer während einer Zeit des Fastens, also haben wir auf Essen verzichtet, gemeinsam beteten, sprach der Heilige Geist zu ihnen, gib Barnabas und Saulus, also der spätere Paulus, für die Aufgabe frei, zu der ich sie berufen habe. Moment mal, ist Gott nicht derjenige, der Menschen beruft? Ist Gott nicht derjenige, der Menschen eine bestimmte Aufgabe gibt und sie aussendet? Und ist es nicht eine Person, die einen Willen hat über unserem Leben und sagt, hey, ich wünsche mir, dass du das tust. Ich wünsche mir, dass ihr mir diese Leute gebt. Also allein daran merken wir schon, der Heilige Geist ist eine Person, weil er einen ganz klaren Willen hat für unser Leben. Er will bestimmte Dinge und andere will er nicht. Wir gehen mal weiter. Ich habe natürlich lange nicht alle Bibelverse hier mit drin, die man jetzt nehmen könnte. Ich merke auch, ich habe einen vergessen. Ich will noch mal hier einschieben. Epheser 4, Vers 30 sagt Paulus, macht den Heiligen Geist nicht traurig, mit dem ihr versiegelt worden seid. Der das Zeichen ist dafür, dass Gott mit euch ist. Ja? Macht ihn nicht traurig. Hey, nur eine Person kannst du traurig machen. Irgendeine Kraft, irgendeine Energiewolke, die kann nicht traurig werden, aber eine Person kann traurig werden. Der Heilige Geist ist eine Person. Und wenn wir nur verstehen würden, dass wir ihn traurig machen können, das wäre schon so wichtig. Dass wir ihn traurig machen können, bedeutet auch, dass wir ihm Freude geben können, glaube ich. Dass er ganz intensive Gefühle hat. In Römer 8 heißt es auch, dass der Heilige Geist, während wir beten, uns vertritt mit unaussprechlichen Seufzern. Das griechische Wort, was da steht, ist eigentlich etwas, was ganz intensive Gefühlsausbrüche beschreibt. Hey, wenn der Heilige Geist bei dir ist, wenn du betest, ist das nicht einfach nur irgendwie so, naja, lass uns mal beten, Halleluja. Hey, der Heilige Geist ist leidenschaftlich in dir und will dich leidenschaftlich mit hineinnehmen darin, dass du Jesus ehrst, Gott groß machst und dass du das betest, was Gott wichtig ist. Der Heilige Geist ist eine Person, der hat Emotionen, Leidenschaft, einen Willen über deinem Leben. Und Johannes 14, 16 bis 17 lesen wir, wie Jesus sagt, und ich werde den Vater bitten, und er wird euch einen anderen Beistand geben, einen anderen Beistand gleicher Art, müsste man eigentlich übersetzen, der für immer bei euch bleiben soll. Den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, weil sie ihn nicht sieht und nicht kennt. Ihr aber kennt ihn, weil er bei euch bleibt und in euch sein wird. Nur ganz kurz, dieses Wort Beistand, nirgendwo in griechischer Literatur, und es gibt ja viel davon, die Griechen waren ja die Kulturmacht schlechthin in der Antike, ja, die alle geprägt haben, die Römer haben nur alles von ihnen dann geklaut. Dieses Wort Beistand, Parakletos, meint immer eine Person, nie etwas anderes. Und dann Johannes 14, 26, er wird euch lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Der Heilige Geist will mit dir unterwegs sein, ist der beste Homeschool-Teacher, den du dir vorstellen kannst. Ja? Während du Bibel liest, während du betest, macht er dir Dinge groß. Hey, so bin ich zu meinem Job als Pastor gekommen. Ich habe irgendwann angefangen, die Bibel zu lesen und ich hab mich nach Gott ausgestreckt und der Heilige Geist hat angefangen, mir Dinge zu erklären. Vorher habe ich nichts gecheckt und plötzlich habe ich angefangen, Dinge zu checken. Und dann habe ich irgendwann angefangen, mit Leuten darüber zu reden und ich habe irgendwann angefangen, Andachten zu machen in der Gemeinde und ich habe einen Kleingruppen gegründet, einen Schülerbibelkreis. Hey, so kommst du, so wirst du Pastor, wenn du mal, also du fängst an, dass du den Heiligen Geist einlädst, dass er dir die Bibel aufschließt. Und das kann er. Du musst nicht mal intelligent dafür sein. Der Heilige Geist ist intelligent genug für beide, für euch beide, ja, also das passt schon. Aber lehren und erinnern, das kann nur eine Person. So, ich habe vorhin gesagt, wir wissen eigentlich, und jetzt spätestens wisst ihr es, dass der Heilige Geist eine Person ist, aber wir behandeln ihn oft wie eine Sache. Und ich will dir mal ein paar Beispiele dafür geben, dafür muss ich aber noch mal kurz doch mal meine Predigt aufmachen, weil diesen letzten Abschnitt habe ich nicht ganz auswendig drauf, fürchte ich. Genau. Ich habe gesagt, obwohl der Heilige Geist eine Person ist, wollen wir ihn als Christen oft wie eine Sache besitzen. Und ich merke immer so bestimmte Haltungen, die ganz viele Christen haben. Haltung Nummer eins ist die, dass ich mich frage als Christ, hey, wie viele Punkte muss ich eigentlich erreichen auf meinem Highscore, damit der Heilige Geist in mein Leben reinkommt? So wie bei einem Computerspiel. Ja, was muss ich tun, damit das nächste Level freigeschaltet wird? Das Heilige Geist-Level. Ja, oder wie viele Punkte, oder wie viele, es gibt doch hier, wie heißt das immer, Payback, oder? Bei Real oder bei Rewe. Wie viele Punkte muss ich sammeln beim Einkaufen, damit ich das Bratpfannenset kriege, oder? So habe ich manchmal das Gefühl, gehen wir mit dem Heiligen Geist um, okay? Ich muss die nötige Punktzahl erreichen und dann kommt er. Hey, soll ich dir was sagen? Das ist nicht so. Der Heilige Geist kommt, wenn du dich für Jesus öffnest, wenn du Jesus suchst, wenn du dein Leben Jesus unterstellst. Dann kommt der Heilige Geist. Das ist nichts, was du dir verdienen kannst. Und er kommt, wenn du willst, dass er kommt, wenn du eine Beziehung mit ihm bauen willst. Es geht nicht um Punkte, weil der Heilige Geist nichts ist, was du dir verdienen kannst. Weißt du, es ist mit der Beziehung. Ich denke mir manchmal auch mit meiner Frau, ist ja kompliziert manchmal so eine Ehe, oder? Ey, eigentlich war ich doch gut drauf die letzte Woche. Jetzt müsste sie doch eigentlich auch gut drauf sein. Aber sie will eigentlich Beziehung mit mir. Sie will gerne mit mir reden. Sie will einfach spüren, dass sie mir wichtig ist und so weiter. Es geht eben nicht um Punkte. Du kannst nicht sagen, hey, ich habe in der Woche Spülmaschine ausgeräumt, eingekauft, den Garten gemäht hier und was weiß ich auch noch, ja, und sagen so, jetzt müssen wir eigentlich ein gutes Wochenende zusammen haben. Es ist eine Person. Und so ist der Heilige Geist eine Person. Und dann gibt es eine andere Gruppe von Christen, die fragen sich immer, ey, okay, wie kann ich vermeiden, dass ich komisch werde, wenn der Heilige Geist in mein Leben kommt. Oh, das sind die meisten Gespräche, die ich führe mit Menschen über den Heiligen Geist hier in dieser Gemeinde. Und das ist sogar eine Pfingstgemeinde. Oh ja, aber da gibt es doch das und ich habe schon das gehört. Und wie stelle ich sicher, dass das nicht passiert, dass wir nicht alle komisch werden, dass wir nicht gackern auf dem Boden liegen oder was auch immer. Ich will euch mal was sagen. Menschen, die komisch werden, wenn der Heilige Geist sie berührt, die waren schon vorher komisch. Verstehst du? Die sind einfach komisch als Personen. Und verstehst du, der Heilige Geist ist nicht komisch, aber die Gefäße, ja, sozusagen durch die er fließt, die Menschen, die er berührt, die sind halt komisch. Deswegen lass dich da nicht verunsichern. Wenn du nicht komisch bist, wird es auch nicht komisch, wenn der Heilige Geist auf dein Leben kommt. Also bleib mal locker, bleib mal entspannt, ja. Und dann gibt es eine andere Gruppe von Leuten, die fragen sich immer, hey, wie kriege ich es hin, dass der Heilige Geist Zeichen und Wunder in meinem Leben tut, oder? Weil Zeichen und Wunder sind krass. Wir lesen dann irgendwo in der Apostelgeschichte, Petrus läuft durch Jerusalem und dann fällt sein Schatten auf Menschen und die werden geheilt. Und du denkst, alter Schwede, das wäre krass. Das will ich auch. So ging es mir früher auch. Und was es da alles für Möglichkeiten gibt. Oder jemand könnte einen Bauscheinwerfer nehmen und du könntest den Schatten ganz gezielt auf Leute fallen lassen. Das wäre Hammer. Also wie schnell du ein Krankenhaus leer kriegen könntest und so weiter. Aber auch das ist eigentlich eine ganz, ganz komische Haltung. Ich will dir auch da nochmal was sagen. Der Heilige Geist ist nicht ein kleines Zirkusäffchen. Na komm, klatsch nochmal. Jawohl, wie cool. Nein, der Heilige Geist ist nicht ein Affe. Der macht nicht, was du willst. Du machst, was er will. So läuft's. So ist geistliches Leben. Und weißt du, ich muss immer so denken, stell dir vor, du bist auf einer Party oder immer wieder auf so kleinen Festen mit deinen Freunden, deinem Freundeskreis, und es gibt eine Person in deinem Freundeskreis, die ist Turner, so Bodenturner oder Geräteturner. Und weißt du, eure Freundschaft, die beschränkt sich jetzt nur darauf, dass du ständig zu dieser Person sagst, oh, mach doch mal ein Salto, komm, Handstand, Überschlag jetzt, Backflip, lauf mal auf den Händen. Ey, wenn das alles ist, was eure Freundschaft ausmacht, dass du sagst, hey, komm, ey, bring doch mal ein bisschen Leben in die Party, mach noch mal ein Salto. Total nervig, oder? Und wir würden sagen, ey, wenn ich dieser Turner wäre, okay, ich bin nicht dieser Turner, ich kann keinen Salto, ich kann keinen Handstandüberschlag, ich kann kurz Handstand, ja, also wenn ihr ganz schnelle Augen habt, dann werdet ihr sehen, dass ich ganz kurz stehen bleibe. Aber wenn Leute von mir nur ständig das wollen würden, oh, mach mal irgendwas, ich würde nicht glauben, dass das meine Freunde sind. Ich würde nicht davon ausgehen, dass unsere Beziehung auf einem guten Level ist. Und so ist es doch mit dem Heiligen Geist auch. Der wünscht sich Beziehung mit dir. So viele Menschen wollen die Gaben, aber wollen nicht den Geber. Und das ist ganz, ganz dramatisch. Auch in unseren Ehen, wir wollen oft was vom anderen, aber wir wollen gar nicht den anderen. Selbst bei unseren Kindern. Warum will ich eigentlich immer, dass meine Kinder brav sind, ihr Zimmer aufräumen und so weiter? Eigentlich, weil ich selber eine ruhige Kugel schieben möchte. Es ist nicht immer, ehrlich gesagt, deswegen, weil ich denke, sie werden sonst in ihrem Leben nicht bestehen oder was auch immer. Also ich merke jedenfalls, da vermischen sich gute und schlechte Motive, ehrlicherweise. Ja? Vielleicht habt ihr das auch schon gemerkt. So, was nehmen wir jetzt praktisch mit nach Hause? Ich habe euch eine Liste hier mitgebracht. Der Heilige Geist wird in dein Leben hineingezogen, angezogen von dir, wenn du ihn liebst, weil er eine Person ist. Und dann kommt die Gegenwart Gottes in dein Leben. Und dann kommt auch ganz viel Außergewöhnliches, Krasses. Da kommt Kraft, da kommt so viel Schönes in dein Leben. Da wird deine Persönlichkeit wirklich auf eine gute Art und Weise gesund und dein Charakter verändert sich. Und du wirst zu einem Menschen auch, mit dem andere Leute gern Beziehungen haben, weil der Heilige Geist auch seinen Finger auf Dinge legt, die noch nicht cool sind und so weiter. Aber es geht darum, dass du anfängst, ihn zu lieben. Das ist auch die einzige Voraussetzung, dass du ihn liebst, dass du Jesus in dein Leben einlädst, ihm die Herrschaft gibst, um Vergebung für deine Sünden bittest, dass du Gemeinde liebst. Das sind die Voraussetzungen. Und ich habe jetzt ein paar Dinge mitgebracht, wie wir ihn praktisch lieben können. Lieb den Heiligen Geist, indem du Jesus anbetest. Ich sage dir was, die krassesten Dinge mit dem Heiligen Geist habe ich erlebt, wenn ich mit meiner Gitarre zu Hause saß und Gott angebetet habe. Ich habe so krasse Dinge darüber da erlebt. Ich sage zu manchen Leuten, ich erzähle die nicht, weil ich empfinde, das ist, und ich möchte nicht meinen Dienst auch und meine, sage ich mal, das, was Leute von mir halten, auf diese Dinge aufbauen. Aber ich habe wirklich krasse Dinge erlebt in diesen Momenten. Ich bin für mein Leben geprägt worden. Dinge habe ich da gehört und gesehen, die ich nie wieder vergessen werde. Einfach nur in Momenten, wo ich ihn angebetet habe. Weil Anbetung, das liebt der Heilige Geist. Dann lieb ihn, indem du für Jesus lebst. Hey, wenn du leidenschaftlich und großzügig für Jesus lebst, von ihm redest, da wo Gelegenheiten sind, Menschen einlädst, großzügig zur Gemeinde bist, ich empfinde und erlebe, dass das den Heiligen Geist anzieht. Lieb ihn, indem du ihn immer wieder fragst, was er möchte. Das ist die schnellste Möglichkeit, eine Gebetserhörung zu bekommen. Heiliger Geist, was möchtest du? Was soll ich mit dem Geld machen, was ich jetzt gerade bekommen habe, weil ich eine Steuerrückzahlung bekommen habe? Was soll ich mit dem freien Tag machen, den ich hier habe? Was soll ich, keine Ahnung, was willst du gerade für uns als Familie? Was wünschst du dir für die Freundschaft? Was wünschst du dir für meine Mitarbeit in der Gemeinde, für unsere Kleingruppe, für was auch immer? Hey, der Heilige Geist liebt es, wenn du ihm Raum gibst in deinem Leben, dass er Impulse geben kann. Dann lieb ihn, indem du ihm gehorchst. Ich habe oft diese Geschichte schon hier auch in der Gemeinde erzählt, dass ich mal am Schreibtisch saß vor einer Predigt, die ich halten sollte auf der Konferenz über den Heiligen Geist, und ich habe gesagt, Heiliger Geist, was willst du denn eigentlich in meinem Leben? Rede doch zu mir, ich will jetzt noch mal dir Raum geben, bevor ich predige schnell. Und der Heilige Geist sagt zu mir, ich habe dir 5 Dinge gesagt, du hast nichts davon umgesetzt, ich rede nicht zu dir, bevor du diese Dinge umgesetzt hast. Boah. Der Heilige Geist ist eine Person, weißt du, der fühlt sich schon nicht ernst genommen, wenn du sagst, oh, was willst du denn? Und er sagt, hey, ich habe dir Dinge gesagt, warum tust du sie nicht? Das fängt schon an mit Dingen, die er uns in seinem Wort gesagt hat und die wir eigentlich auch gehört haben und merken, dass sie dran sind für uns und wir setzen sie nicht um. Lieb ihn auch, indem du ihm erlaubst, etwas durch dich zu tun, und lieb ihn, indem du dein Leben nicht ohne ihn angehst. Wenn irgendwelche Entscheidungen sind, Herausforderungen, das Erste, was du tust, lade den Heiligen Geist ein, zu dir zu reden. Damit meine ich nicht, dass du deine Entscheidungen auf Prophetien gründest. Das halte ich nicht für gesund. Das kann allerhöchstens ein ergänzendes Element sein. Schalt deinen Verstand und deine geistliche Reife, so wie du geprägt bist als Christ, schalt es nicht aus bei Entscheidungen. Das ist wesentlich. Ich habe erst vor 2 Wochen mit aller Vehemenz eine Prophetie abgelehnt über mein Leben, weil ich gemerkt habe, das ist Schmarrn. Und Leute werden nicht zum Herrn über mein Leben durch Prophetie. Auf keinen Fall. Auf keinen Fall. Ich schalte mein Herz, meine Verbindung mit Gott und mit seinem Wort nicht aus. Und wenn ich merke, das passt nicht, dann kommt es weg. Und lieb ihn, das nehme ich jetzt noch dazu, indem du seine Gemeinde liebst. In der Stelle, wo Paulus sagt, betrübt nicht den Heiligen Geist, da geht es ganz stark darum, dass in der Gemeinde gestritten und sich ignoriert wird und sich nicht gut behandelt wird und Machtkämpfe und so weiter. Es gibt nichts, was den Heiligen Geist mehr abschreckt als das. Okay, der Heilige Geist ist die Gegenwart Gottes und der Heilige Geist ist eine Person. Und so wollen wir ihn in unser Leben einladen als Person. Ich will noch kurz beten. Jesus Christus, ich danke dir, dass du uns den Beistand, den Heiligen Geist gesandt hast und dass an Pfingsten die Gegenwart Gottes, Herr, ganz neu zu deiner Gemeinde gekommen bist, Herr. Und deswegen, Geschichte, wenn sie Kirchengeschichte sein soll, muss immer Geschichte des Heiligen Geistes sein. Herr, sonst ist es auch nicht die Kirche, wenn du nicht drin bist, Herr, mit deiner Gegenwart. Und wir danken dir, dass wir das heute Morgen verstanden haben. Ich bete um Sehnsucht nach dir und dass wir anfangen, dich zu lieben und dich in unser Leben zu ziehen durch unsere Liebe, Herr. Und ich bete, Heiliger Geist, komm du und lehre und leite uns. Amen.